Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und am anderen Ende der Leitung ist heute wieder der Timo mit dabei. Servus Timo.
Servus Phil, servus Leute, hi.
Ja, endlich geschafft, trotz einiger Unzulänglichkeiten hier, technischer Art, haben wir es jetzt tatsächlich noch geschafft. Ich bin jetzt eine Weile offline gewesen, deswegen konnten wir unseren normalen Aufzeichnungstermin nicht einhalten und sind einen Tag später dran. Aber ich hoffe, wir kriegen das jetzt über die Bühne, bevor dieser Tag in den nächsten übergeht. Ich bin guten Mutes.
Ja, allzu lang haben wir nicht mehr.
Ja, genau. Wir haben nicht mal allzu lang, aber die Woche war eher seicht, sage ich mal. Deswegen ist jetzt die Themenlage nicht so dicht, dass ich Angst haben müsste, wir würden jetzt bis Mitternacht quatschen müssen, oder? Also fangen wir einfach an, denke ich, oder?
Ja, was ist passiert die Woche?
Was ist passiert? Ja, eigentlich nix. Eigentlich ging es vorrangig darum, dass das Montreal-Streckenlayout vorgestellt worden ist.
Genau, offiziell endlich. Also wir hatten es ja schon vor einer ganzen Weile mal, da hatte eine kanadische Zeitung dieses Layout schon veröffentlicht vorab. Und Tobi war wieder sehr aufmerksam unterwegs in den sozialen Medien und hat dieses Layout schon gefunden, sodass wir es schon ein bisschen früher gebracht hatten und entspricht auch eigentlich fast dem, was jetzt wirklich veröffentlicht wurde. Da gab es wie schon beim New York E-Prix, also das scheint sich jetzt zu etablieren, dieses Format, gab es eine Veranstaltung in Montreal mit ausgewählten Journalisten, Politikern und auch Fahrer wieder. Diesmal war Nelson Piquet dabei und hat so ein bisschen geschildert, der kennt Montreal ja als Stadt schon, als Rennstadt aus seiner Formel-1-Zeit. Mhm. Also man macht immer jetzt so ein kleines Happening draus und hat dann eben dieses Layout offiziell eben nun auch präsentiert. Ja, wir sind mal gespannt. Also es gibt viele 90-Grad-Kurven im Streckenverlauf. Mhm. Das entspricht natürlich wieder so ein bisschen diesem nordamerikanischen Planstadt-Layout. Also es erinnert so ein bisschen an Miami zum Beispiel, war sehr eckig. Oder wenn man nach Asien gucken, auch Peking war ein sehr eckiger Kurs mit eigentlich fast nur 90-Grad-Kurven und mal so ein paar Schikanen drin. Mhm. Also wir haben hier Streckenverlauf im Uhrzeigersinn, haben dann zuerst eine Rechtskurve, die ziemlich stark abknickt, ja. Da könnte es zur einen oder anderen Berührung kommen. Dann geht es praktisch auf der Gegengeraden sozusagen, geht es ein ganzes Stück, wieder ein paar 90-Grad-Kurven dabei, dann eine länger gezogene Kurve, wo es wahrscheinlich darauf ankommt, gut zu beschleunigen, wieder ein paar Knicks und dann haben wir am Ende die Kurvenkombination oder die Schikane Turn 11 bis 14, erinnert so ein bisschen an die Kurven aus dem Battersea Park in London, wo dann sich zum Beispiel auch im ersten Jahr die Meisterschaft entschieden hat, wo sich Buemi versucht hat, noch irgendwie neben Senna zu quetschen. Also da könnte es auch wieder rund gehen und natürlich auch da wichtig, gut rauszukommen aus der letzten Kurve, weil dann die lange Startziel kommt. Das ist so die längste Gerade der Strecke.
Ein bisschen länger vor allem als jetzt eingangs das Hongkong-Rennen. Ne? Das sind jetzt irgendwie 2,8 gegen 1,8 Kilometer, also etwas gerundet, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, zählt zu den längeren Strecken, also 2,75 Kilometer sind es genau und damit ist es schon ganz oben dabei. Also wir hatten eigentlich maximal immer 3 Kilometer, das waren so die längsten Strecken. Peking zum Beispiel hatte noch ein bisschen mehr, aber die Tendenz geht eher so ein bisschen dahin, dass die Strecken kürzer werden. Mhm. Das ist jetzt mal wieder eine von der längeren Sorte.
Ja, für die Zuschauer ja netter, wenn sie die Autos öfter vorbeiheizen sehen.
Genau, das ist so ein bisschen ja der Hintergedanke dabei, ja. Warum man auf so kurze Strecken geht. Man weiß, das Rennen ist nicht so lange wie in der Formel 1 und damit die Autos auch möglichst oft an der Tribüne vorbeifahren, macht man eben kurze Strecken.
Naja, das macht schon Sinn und ist weniger Aufwand, wenn ich jetzt da in der Stadt fahre. Eine kürzere Strecke im Griff zu haben, ist sicherlich nicht so schwierig wie eine, keine Ahnung, doppelt so große oder so.
Ja, sicherlich viele Vorteile.
Genau, eigentlich nur Vorteile. Was ich mich jetzt frage, wenn ich mir die Karte angucke, die wir auf der Website haben, die 4 E-Villages, verstehe ich jetzt nicht genau, warum so viele. Wie viel haben wir normalerweise?
Gute Frage, also es sind auf jeden Fall nicht so viele. Das hat mich auch gewundert, als ich es gesehen habe, dass es tatsächlich 4 Flächen gibt. 3 innerhalb des Kurses, eine außerhalb, die als E-Village gekennzeichnet sind. Also ich bin nochmal gespannt, wo dann die Siegerehrung stattfinden wird. Wahrscheinlich möglichst zentral neben der Radiostation. Also da gibt es den Funkturm, die Maison de Radio Canada. Also das ist so ein bisschen das Wahrzeichen der Strecke wahrscheinlich, weil die Strecke um dieses Hochhaus rumführt. Ich nehme an, dass wahrscheinlich auch da dann möglichst nah die Siegerehrung stattfinden wird.
Ja, würde Sinn machen.
Ja, insgesamt ist die Kulisse so, Montreal sieht schon ein bisschen anders aus als jetzt zuletzt Hongkong. Wenn man mal bei Google ein paar Bilder guckt, wir waren jetzt, glaube ich, alle noch nicht da, du wahrscheinlich auch nicht, oder Phil?
Nee, ich auch nicht.
leider Gottes noch nicht in Montreal gewesen, aber was Google-Bildersuche so einem zeigt, sieht das schon echt ganz cool aus mit so einer alten Brücke im Hintergrund. Also hat seinen Charme und generell hat Montreal ja eine reiche Motorsport-Tradition und ich glaube, das wird eine echt coole Location dafür fürs Finale.
Ja, und es ist nicht so weit weg von der Grand Prix-Strecke, wo die Formel 1 auch gastiert.
Ja, Katzensprung. Also es liegt ja direkt am St. Lorenz-Strom und in diesem St. Lorenz-Strom kommt erst eine kleinere oder eine andere Insel und direkt dahinter ist dann die Île Notre-Dame, also die Insel, auf der auch die Formel-1-Strecke ist. Also das ist wirklich ein paar hundert Meter Luftlinie entfernt. Und sicherlich wird da die Formel E auch profitieren von dieser reichen Motorsport-Tradition. Damals mit Gilles Villeneuve, dann Jacques Villeneuve. Also die Kanadier, die sind ja wirklich da total verrückt. Und man hört es ja immer wieder von den Fahrern aus der Formel 1 auch, wie die dieses Rennen lieben, weil einfach in der ganzen Stadt so eine spezielle Stimmung dann ist, so eine Atmosphäre. Bin gespannt, ob das in der Formel E dann auch so sein wird.
Was in der Formel E-Strecke jetzt nur fehlt, ist so eine Wall of Champions, wie auf der Grand Prix-Strecke. Aber na gut, das kann ja sein, dass sich das noch etabliert. Müssen wir mal schauen.
Ja, Kurve 13, 14 ist prädestiniert. Wollen wir mal gucken.
Ja, stimmt, das ist schon eng. Ja, so ein kleiner Elchtest hier und da. Der tut dem Rennen Spaß wahrscheinlich keinen Abbruch. Was haben wir noch an Strecken? Wir können ja mal schon vorausschauen auf die nächste Strecke in Marrakesch, also Marokko. Die Informationen sind jetzt, glaube ich, nicht so neu, aber da es das nächste Rennen ist, kann man da ja vielleicht auch mal drauf schauen. Denn das ist so vom Layout auch eine ganz andere Schublade, finde ich, wenn ich mir jetzt das Bild so anschaue. Das sieht ja schon ganz anders aus, halt sehr viel weniger rechteckig, gell?
Ja, es gibt eher diese kurvigen Teile. Also ich glaube, dass das relativ hoher Vollgasanteil sein wird, weil obwohl die ganze Strecke relativ kurvig ist, gibt es eigentlich wenig langsame Kurven, also wenig Haarnadeln zum Beispiel, sondern eher langgezogene Kurven. Ja. Wir haben nicht so extrem lange Geraden, jetzt lange nicht so lang wie in Montreal beispielsweise. Also die Höchstgeschwindigkeiten werden nicht ganz so hoch sein. Aber durch dieses kurvige Layout ist das wirklich sehr vielversprechend. Also mir gefällt dieses Layout persönlich viel besser als das in Montreal. Ich glaube, das wird ziemlich cooles Racing geben.
Ja, bin ich mal gespannt, wie sich das dann so hinterher anfühlt oder wie es dann so aussieht oder wie das Feeling ist, wenn man sich das so anschaut. Die Marrakesch-Strecke erinnert mich jetzt mehr an so eine klassische Rennstrecke irgendwie. Ja. Sieht mehr nach Tempo aus, sieht mehr nach so einem ja, wie soll ich sagen? Ja, keine Ahnung, wie ich das sagen soll.
Ja, die wird mehr flowen.
Ja,
die
ja,
Fahrer
genau,
sagen, sprechen ja so, oftmals dann vom Flow.
Ja, ja, genau. Das ist, was ich meinte. Also es spricht mich jetzt optisch auch mehr an als dieses eckige.
Ja, ich bin vor allem gespannt. Die Kurven, die Hauptwendepunkte sind eigentlich relativ breit. Also es gibt jetzt nicht so die klassischen Haarnadeln, sondern eher breite Kurven. Kurve 1 beispielsweise, Kurve 3, die sind sehr weitläufig, also ich bin gespannt, wie da überholt wird, ob vielleicht sogar nebeneinander überholt werden kann. Dann haben wir die Kurve 9, so ein langgezogener Bogen, das erinnert so ein bisschen an Sochi aus der Formel 1 oder vielleicht auch der Streckenteil von Mexico City, wo es so eine langgezogene Kurve rumgeht. Ist natürlich immer spannend mit dem Formel-E-Auto, weil die einfach so wenig Grip haben und ich glaube, das Auto wirklich da in der Spur zu halten, ist, glaube ich, gar nicht so leicht.
Und die Kulisse ist ein bisschen weniger großstädtisch, wenn ich mir das zumindest auf der Karte so anschaue. Gibt's jetzt nicht so diese Hochhaus-an-Hochhaus-an-Hochhaus-Kulisse, wie man sie jetzt in Hongkong und wahrscheinlich auch in Montreal eher sieht.
Ja, Marrakesch wird da einzigartig sein. Ich bin auch gespannt, ob die in Zukunft noch länger da bleiben, weil jetzt ist es natürlich gekoppelt mit diesem COP22, also mit diesem Klimagipfel, wo die Formel E jetzt ja offizieller Sportpartner ist sozusagen. Ja, mal sehen, ob wir dann nächstes Jahr auch wieder in Marrakesch sind. Man kann es eigentlich nur hoffen, weil ich denke, ein Rennen auf afrikanischem Boden ist auch ein cooles Zeichen.
Auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt. Ist ja nicht mehr so lange. 7. November? 12. November.
12. November. Unser Counter sagt 18 Tage, 20 Stunden.
Genau. Da kann man noch ein paar Mal schlafen.
Ja.
Gut, würde ich sagen, haken wir mal die Strecken ab und beschäftigen uns ein bisschen mit den Leuten, die Autos fahren, oder? Denn da hat es ja zumindest ein mehr oder minder handfestes Gerücht, glaube ich, gegeben rund um den Alex Lynn, GP2-Fahrer.
Genau.
Der mit Edams liebäugelt.
Ja, also da gab es ein paar Aussagen vom Jean-Paul Driot. Also das ist ja der Teamchef von sowohl Dams in der GP2 als auch Edams in der Formel E. Lynn fährt eben auch GP2 für unter diesem Teamchef und der Drio hat jetzt eben gesagt, ja, man ist da in Gesprächen, ist zwar noch nichts entschieden, man will erstmal abwarten, was 2017 bei Lynn auf dem Programm steht, aber großes britisches Jungtalent, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass der da auch irgendwie ins Team reinkommt bei E-Dams, wenn gleich auch nicht als Stammfahrer, weil natürlich mit Buemi sind sie extrem gut aufgestellt und Prost ist auch, bringt auch echt gute Leistungen, also der, wenn man mal die ewige Punkteliste, wir führen ja immer akribische Statistiken nach jedem Rennen, wenn man sich da mal diese Punkteliste anguckt, liegt der da auf dem dritten Gesamtrang, also das sieht schon ganz gut aus. Mhm. Der bringt ja auch seine Leistung, auch wenn er mit Buemi nicht ganz mithalten kann.
Ja, da ist ja auch da liegt die Latte ja hoch, sag ich mal. Buemi ist ja auch nicht irgendwer in der Richtung.
Ja, das stimmt, aber vielleicht wird ihm das ja auch gerade zum Verhängnis oder E-Dams, weil Gerüchten zufolge jetzt auch Red Bull, die ja schon immer Buemi gefördert haben, ihn jetzt eben nochmal in der Formel 1 anbietet, nämlich unter anderem für Renault, fürs Werksteam Renault in der Formel 1. Mhm. Und ja, wenn die Formel 1 winkt, das große Comeback nach einigen Jahren, nach seinem Toro Rosso aus, muss man natürlich auch realistisch sehen, dass er wahrscheinlich dann in Richtung Formel 1 abwandern würde bei einem Angebot. Und naja, wenn man dann irgendwie einen Entwicklungsfahrer wie Lynn im Kader schon hat, der Erfahrung mit dem Auto auch gesammelt hat, was ja in der Formel E sehr wichtig ist, dann ist das sicherlich keine schlechte Idee, den da schon mal mit ins Boot zu holen.
Ja, ich denke auch. Das ist wahrscheinlich eine recht weitsichtige Entscheidung, wenn man sich das mal so in Gänze betrachtet.
Ja, genau.
Was haben wir noch?
Ja, generell so Fahrermarkt. Nächstes Jahr wird ja generell eine Menge spekuliert. Also Felipe Massa hat ja schon gesagt, dass er sich das vorstellen könnte. Ich habe jetzt die Woche aber wieder Gerüchte gehört, die eher Richtung DTM gehen. Also er hatte gesagt, DTM, WEC, Formel E könnte er sich gut vorstellen. Mhm. Nordamerika eher nicht. Warten wir es mal ab. Also der wäre natürlich irgendwo auch ein klangvoller Name nochmal für nächstes Jahr.
Ja. Der fährt ja auch schon eine ganze Weile. Ja, DTM, weiß ich nicht. Fände ich ja schon Verschwendung, ehrlich gesagt. Da soll er doch lieber was Sinnvolles machen, was Zukunft hat. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Das muss man jetzt natürlich dazu sagen. Ja.
Na, wen erwartest du denn bei Mercedes, wenn die denn kommen sollten in Saison 5, wovon wir jetzt mal ausgehen?
Ja, du fragst mich Sachen. Keine Ahnung.
Ich frag dich Sachen.
Keine Ahnung. Ich könnte mir ja vorstellen, dass Mercedes auch eher mit was Nachwuchsigem kommen würde, denn so die hohen Herren in der Formel 1, die schauen, glaube ich, doch eher naserümpfend Richtung Formel E, habe ich so das Gefühl. Ich kenne ja jetzt natürlich keinen persönlich, aber das ist, wie es bei mir so ankommt, wenn ich mir so Rosberg und so weiter anschaue, was von dort so kommt, so aus dem Augenwinkel. Ich glaube nicht, dass sie das so richtig ernst nehmen. Für die ist wahrscheinlich die Formel 1 so das A und O schon so lange und auch noch so lange es sie gibt. Da glaube ich eigentlich nicht, dass das was wirklich Großes da mitkommen würde mit Mercedes. Jetzt kenne ich mich allerdings in Sachen Nachwuchstalenten in deren Riege auch nicht so aus. Also mit einem Namen kann ich jetzt so ad hoc tatsächlich auch nicht aufwarten.
Ja, also wir haben ja, der Erich hat sich in Hockenheim ja den Toto Wolff geschnappt, den Motorsportchef von Mercedes, den mal so ein bisschen zu dem Thema befragt, weil momentan gibt es ja zwei Nachwuchsfahrer in der Formel E aus dem Mercedes-Kader. Nämlich Maro Engel, der in der GT-Szene unterwegs ist und eben Felix Rosenqvist, auch eben ganz vielversprechendes Jungtalent, der jetzt ja bei Mahindra fährt, an der Seite von Nick Heidfeld. Wolff meinte aber, dass beide jetzt nicht strategisch da eingesetzt wurden, irgendwie perspektivisch, aber naja, also wenn Rosenqvist zum Beispiel jetzt wirklich Leistung bringt und da um den Titel im schwächeren Team mitkämpfen kann, dann wird sich Mercedes natürlich auch in Saison 5 denken, wenn der jetzt zur Verfügung stünde, warum nicht?
Würde
er hat Erfahrung im Auto.
Ja.
Aber ich sehe das wie du. Ich glaube, die Formel-1-Fahrer, wenn man so Aussagen hört von Rosberg, der hat zwar gesagt, er hat das auf dem Schirm und findet das ganz interessant, aber die Körpersprache und so spricht eigentlich eher dagegen. Also ich glaube nicht, dass die von sich aus jetzt Hamilton und Rosberg mal als Beispiel sagen, sie würden gerne in die Formel E gehen, jetzt in nächster Zukunft, weil sie einfach gerade an der absoluten Spitze fahren. Und ja, natürlich sind es im Endeffekt Werksfahrer. Also wenn Mercedes sagt, hier Nico Rosberg, wir holen jetzt vielleicht in 2-3 Jahren mal den Wehrlein hoch ins Top-Team, wenn sie dann überhaupt noch irgendwann in der Formel 1 sein sollten. Ja. Und Rosberg, du machst jetzt mal ein bisschen PR in der Formel E, könnte man natürlich sich auch vorstellen.
Ja, klar. Da ist dann halt Job ist Job.
Ja.
muss man dann mal ganz klar sehen. Das ist halt, ist natürlich ja ein Job mit viel Herzblut und gewissem Enthusiasmus und so weiter und einer gewissen Liebe zum Rennsport. Aber so 100% aussuchen kann das ja auch der Herr oder die Vorrennfahrerin sich nicht immer.
Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Ja. Wen würdest du denn gerne sehen, wenn du mich jetzt schon so provokant gefragt hast? Gibt es jemanden, den du unbedingt dort fahren sehen wollen würdest?
Bei Mercedes?
Egal, Formel E generell?
Oh, es gibt natürlich ein paar Megatalente aus der Formel 1, die man sicherlich gerne in der Formel E sehen würde, wie, was weiß ich, ein Vettel, aber der wird nicht in die Formel E gehen, oder auch jüngere Leute wie Verstappen oder so, die wären sicherlich attraktiv, würden die Serie weiter bereichern. Oder ein Hülkenberg zum Beispiel. Ja, der stimmt. Hat jetzt ja gerade irgendwie einen neuen Vertrag bei Renault unterschrieben, aber momentan sind die Hinterbänkler in der Formel 1. Also mal schauen, wenn das nicht vernünftig läuft die nächsten 3 Jahre, vielleicht sagt dann der auch irgendwann, hier, dann versuch es doch in der Formel E. Er hat jetzt ja beispielsweise letztes Jahr in Le Mans ist er mitgefahren, hat direkt gewonnen auf Anhieb und ja, es sind sich ja alle einig, das ist ein super talentierter Fahrer, der so ein bisschen irgendwie ja an seiner Karriere vorbeifährt, und das ist natürlich schade. Vielleicht könnte er in der Formel E wirklich Glanzlichter setzen in Zukunft.
Ja, das wäre doch mal was. Behalten wir das mal im Hinterkopf, dann können wir später sagen, hier, der Timo, der hat es 2016 schon gesagt.
Der hat damals den Hülkenberg in die Formel E gebracht.
Genau, weil der ja hier zuhört. Da hat er sich inspiriert gefühlt, da einfach mal dem Folge zu leisten. Gute Idee, ja. Nico, mach mal. Wir freuen uns. Ja, dann würde ich sagen, geht's schon Richtung Ende dieser kurzen Episode. Nach einer doch recht seichten Woche ist natürlich jetzt auch die Zeit hier quasi schon um. Wir hatten ja noch einen kleinen Hinweis für all jene, die zwischen den Rennen ein bisschen Formel E gebrauchen können. Da zeigt nämlich gerade NTV eine Dokumentation zum Berlin E-Prix. Und zwar, das verlinken wir einfach unter der Sendung, da müsst ihr gar nicht lange suchen. Wenn ihr es nicht auf eformel.de ohnehin schon gesehen habt, der Link ist allerdings nur noch gültig für die nächsten 5 Tage, richtig Timo?
Ja, müssten 5 sein. Also Tobi hat in der Kurzmeldung geschrieben, das Ding bleibt 7 Tage online. Upload war am 22.10. Das heißt, wahrscheinlich am 29. geht's wieder runter. Also wenn ihr euch das Ding angucken wollt, beeilt euch am besten. Ist echt cool. Es waren wahrscheinlich auch einige von euch dabei in Berlin und da erkennt man ein paar Sachen wieder. Erkennt vielleicht sogar sich wieder. Ja. Zum Beispiel Erich haben wir da gefunden in den Bildern. Also schaut mal rein. So an so einem kalten Herbstabend sicherlich ganz nett.
Genau, sind irgendwie 50 Minuten, glaube ich, wo man sich das Ganze nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen kann. Und dann gibt es, glaube ich, im NTV auf dem Sender, also im Fernsehen, nochmal Wiederholungen. Aber das steht auch alles in Tobis kurzem Artikelchen auf eformel.de. Wir klatschen einfach nachher den Link unter die Sendung. Und dann könnt ihr gleich, wenn ihr hier fertig seid mit Zuhören, euch das noch zum Einschlafen anhören. Also es sei denn, ihr hört das auf dem Weg zur Arbeit morgens, dann würde ich das jetzt nicht zum Einschlafen anschauen. Aber gut. Das wissen wir natürlich nicht. Was wir wissen, ist, dass uns jetzt die Themen ausgehen und wir jetzt hier zumachen werden, denke ich. Hast du noch was, Timo?
Oh, nee, nichts Akutes. Ich glaube, wir haben noch ein paar Sachen im Hinterkopf, die wir nächste Woche schon ansprechen wollen. Mhm. Aber da müssen wir erstmal noch ein bisschen recherchieren. Also, ihr könnt euch schon auf nächste Woche freuen.
Genau, wir können jetzt nicht fernsehen, wir müssen Sachen nachgucken. Alles klar, in diesem Sinne, danke Timo, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke, Phil.
Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Genau, ciao, ciao.
Bis dahin, ciao.